Hallo und herzlich willkommen bei In Principio. Gemeinsam mit euch bereiten wir uns vor auf die drei Lesungen des kommenden Sonntags und das ist schon der 23. Sonntag im Jahreskreis. Mein Name ist Till Magnus Steiner und ich bin Alttestamentler.
Ich bin auch mit von der Partie, Christel Köhler als Neutestamentlerin. Die drei Texte dieses Sonntags konfrontieren uns mit den Plänen Gottes. Das klingt erstmal sehr, sehr groß. Es wird aber sehr, sehr klein bzw. sehr konkret, denn wir beschäftigen uns in den drei Texten damit, wie leicht bzw. schwer es ist, die Pläne Gottes zu erkennen und wie wir denn eigentlich eine notwendige Entscheidungskraft aufbringen, um sich zu den Plänen Gottes zu verhalten.
Und ich will direkt jetzt mal mit euch in den Text reinspringen, in die erste Lesung. Gleich erklären wir noch ein bisschen Kontext, aber ich will euch direkt mal den Vers 17 vorlesen, weil das ist so ein bisschen unglaublich guter Startpunkt, genau für die Linie, die Christel gerade schon gezogen hat. Da wird nämlich eine Frage gestellt. Salomo fragt Gott, wer hat je deinen Plan erkannt, wenn du ihm nicht Weisheit gegeben?
Tja, das klingt fast so ein bisschen resignierend oder vielleicht zumindest irgendwie ein bisschen ratlos. Salomo, den wir als den großen König kennen, den weisen König am Ende auch, aber auch den sehr reichen König, dieser König, und damit sind wir schon ein bisschen beim Kontext und jetzt bin ich offenbar in der Situation, den mal ausnahmsweise zu erklären bei der alttestamentlichen Lesung. Wir sind im sogenannten Gebet des Salomo. Im 9. Kapitel des Weisheitsbuches, die Verse 1 bis 9, sind das große Gebet um Weisheit, das Salomo formuliert. Und in diesem Gebet, eher ja am Ende dieses Gebetes, kommt diese Frage bei Salomo auf: Wie ist das denn überhaupt mit dem Erkennen von Gottes Ideen und Plänen?
Ihr könnt das vielleicht auch schön kontextualisieren, wenn ihr einfach euch erinnert an diese wunderbare Szene. Im Buch der Könige wird ja erzählt von der Traumvision in Gibeon. Da kennt ihr alle das schöne Schlagwort von dem Hören des Herz, das sich Salomo wünscht. Ein wunderbarer Ausdruck, der im Endeffekt wunderbar zusammenfasst, was Weisheit denn ist. Er sagt selbst, er ist total überfordert als junger König. Er hat nicht die Weisheit, ein großes Volk zu lenken. Und er sagt, ich brauche Hilfe. Im Endeffekt ist diese Bitte eine unglaublich demütige Bitte. Er sagt, Gott, deine Pläne, dein Wille ist so groß und so unverständlich. Ich komme nur durchs Leben, wenn ich demütig mir eingestehe, ich brauche deine Hilfe. Und was ist das? Ich brauche deine Weisheit, die mich führt.
Das ist so ein bisschen die Quintessenz gegen Ende des Textes am Sonntag. Der Einstieg ist tatsächlich erstmal ganz offen fragender. Salomo sagt hier, welcher Mensch kann Gottes Plan erkennen und wer begreift, was der Herr will? So, das ist erstmal irgendwie die große Frage und dann kommt direkt im nächsten Vers aber irgendwie auch so eine Grunderkenntnis, was ihn als Menschen angeht.
Und das ist an dem Text so unglaublich gut. Jetzt könnte jeder sagen, ja, das ist Salomo, wer ist schon ein König, das betrifft uns alle nicht. Aber Salomo spricht hier bewusst als wir. Wir können einklingen und wir können uns einklinken in dieses Gebet beziehungsweise in diese Reflexion und verstehen, ja, wovon spricht er da? Wir sind alle vergängliche Menschen, total überfordert von unserer Vergänglichkeit, von unserer irdischen Zeit. Und dann heißt es in Vers 16, wir erraten kaum, was auf der Erde vorgeht. Wir verstehen nicht mal, was um uns herum passiert. Wie sollen wir dann das Große, das Big Picture überhaupt verstehen können?
Ja, ich finde sogar den zweiten Teil da auch noch so prägnant. Und wir finden nur mit Mühe, was auf der Hand liegt. Wer ergründet, was im Himmel ist? Ja, also wir können nicht mal mehr das quasi sehen, was sich direkt vor uns befindet. Wie unergründlich ist all das, was über uns ist? Und das ist irgendwie, finde ich, eigentlich, es könnte demotivierend klingen, was wir hier lesen. So, aber so wie es der Salomo verpackt, beziehungsweise so wie es in der Lesung verpackt ist, ist es überhaupt nicht demotivierend. Es ist ein Anerkennen der Tatsache, dass Gottes Pläne und Gottes Wirken irgendwie um so viel größer ist als das, was wir irgendwie für uns ergründen können. Und gleichzeitig eben auch die Anerkenntnis, naja, wir brauchen deswegen auch Gott und seine Zuwendung zu uns, um das ganze Big Picture, wie du es genannt hast, richtig einordnen zu können.
Der Endton der ersten Lesung ist auch durch und durch positiv. Den letzten Wort der Lesung sind dann, durch die Weisheit wurden die Menschen gerettet. Diejenigen, die um die Weisheit bitten, bekommen sie auch von Gott. Das ist kein Leistungssport, diese Weisheit zu bekommen. Es ist ein Gebet. wie es da im Buch der Weisheit im 9. Kapitel vorliegt. Wenn ich demütig vor Gott eingestehe, diese Welt ist so groß, deine Pläne sind so groß, ich verstehe sie nicht, aber ich bitte dich, schenke mir deine Weisheit, dann gibt Gott diese Weisheit und dann wird das Unverständliche auf einmal nicht nur irgendwie verständlich, sondern zum Weg der Rettung.
Wenn wir jetzt ins Evangelium, ins 14. Kapitel des Lukas-Evangeliums hineinspringen, dann klingt das im Vergleich zu dem ersten Lesungstext am Sonntag eigentlich ein bisschen paradox. Denn das Evangelium sagt uns eigentlich, naja, es wäre schon ganz gut, wenn du mal einen Plan machen würdest. Oder anders formuliert, wenn du die Dinge einmal bis zu Ende denkst, bevor du irgendwas anfängst. Wir hatten übrigens vor ein paar Wochen noch das Beispiel von dem reichen Mann, der angesichts seiner Ernte, die größer ausfällt als geplant, sich irgendwie noch was bauen will, also genau Pläne machte. Und wir hören am Ende der Geschichte, du Narr, genauso wird es nicht laufen. Gott wird deine Pläne insofern zunichte machen, als dass du stirbst.
Also, doch, jetzt geht es um Pläne, um bewusste Entscheidungen und Wissen, wozu man sich entscheidet. Und das in einem besonderen Kontext, der auch wichtig ist. Wir sind natürlich mal wieder auf dem Weg mit Jesus. Und der erste Vers sagt uns bereits, viele Menschen begleiteten ihn. Viele Menschen begleiteten ihn. Leute gingen ein Stück des Weges hinter ihm her, hörten ihm zu. Und Jesus, jetzt machen wir es mal ganz dramatisch, dreht sich um und sagt den Leuten, entweder geht ihr erstmal den ganzen Weg mit mir oder ihr habt es nicht verstanden.
Er sagt tatsächlich, wenn jetzt jemand zu mir kommt, ja, und dieses zu mir kommen bedeutet ja, es ist eine beiläufige Begegnung erstmal. So, wenn jetzt hier jemand ankommt und jetzt wird es natürlich hart. Jesus sagt, wenn jemand zu mir kommt und nicht Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben gering achtet, dann kann er nicht mein Jünger sein. Das schon ziemlich einmal wupp vor die Wand laufen lassen.
Provozieren, da geht's gar nicht, weil im Endeffekt kann man sagen, wow, diese Aussage ist doch direkt gegen ein Dekaloggebot, gegen eins der 10 Gebote. Ich muss doch meine Mutter, meinen Vater ehren, ich muss sie im Alter pflegen. Ich kann sie doch nicht gering achten. Aber Jesus sagt, nein, 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 nein. Deine engsten Beziehungen im Leben, die musst du gering achten, wenn du mein Jünger sein willst.
Gering achten meint erstmal nicht völlig davon loslassen. Ja, so hart ist der Text an der Stelle nicht, aber es bedeutet sowas wie depriorisieren. Denn, und darum geht es eigentlich tatsächlich, ich muss bereit sein, eine Entscheidung, auch meine Entscheidung auf Jesus Christus hin, meine Entscheidung ja am Ende mit Gottes Plänen mit mir zu gehen, mich berufen zu lassen, diese Entscheidung muss ich einmal bis zu Ende denken und mir der Konsequenzen bewusst sein. Und nur wenn ich bereit bin, Konsequenzen auf mich zu nehmen, die vielleicht auch hart sind, die meine Familie vielleicht in Mitleidenschaft ziehen, dann kann ich das tun, wozu mich Jesus einlädt. Dann kann ich tatsächlich den Weg auch mit Jesus gehen.
Man kann es vielleicht auch so formulieren, dass eben die Nachfolge das definierende Element meines Lebensweges werden soll. Damit sind wir beim Vers 27. Wer nicht sein Kreuz trägt und hinter mir hergeht, der kann nicht mein Jünger sein.
So, und du hast es schon so schön betont, hinter mir hergeht, das ist eben etwas anderes als begleiten und zu mir kommen. Hinter mir hergehen, das bedeutet in die Nachfolge eintreten und das bedeutet eben auf mich nehmen, mein eigenes Kreuz, heißt meine eigenen Entscheidungen, meine eigenen Konsequenzen, die damit verbunden sind, dass ich Jünger und Jüngerin Jesu Christi werde.
Das kann eben dann auch ganz klar bedeuten, dass wenn ich mich zu der Nachfolge entscheide, vielleicht sich meine Familie eben von mir abwenden wird. Das hatten wir auch besprochen in den letzten Wochen. Das ist ein klassisches, praktisches Beispiel, in das hineingesprochen wird und was auch die Situation der ersten Christen war. Wenn sie ihre eigene Religion verlassen haben, bedeutete das zum Teil auch das Verlassen ihres Sozialgefüges.
So, und jetzt kommen wir zu dem Teil mit den Plänen. Denn Jesus verdeutlicht seine Aussage, wer nicht sein Kreuz trägt und hinter mir hergeht, kann nicht mein Jünger sein, an zwei kleinen Gleichnissen. Die, und daran merkt man im Übrigen auch, dass der Lukas für eine städtische Gesellschaft schreibt, die beide etwas ja, mit einer Stadt oder einem Drumherum zu tun haben, jedenfalls nicht mit etwas Ländlichem. Das erste Beispiel ist, wenn einer einen Turm bauen will, setzt er sich da nicht zuerst hin, berechnet die Kosten und überlegt, ob er überhaupt die Mittel hat für sein Vorhaben. Ja? Damit er nicht nur anfängt, was zu bauen, sondern es auch bis zu Ende bauen kann. Erstes Beispiel. Zweites Beispiel, wenn ein König gegen einen anderen in den Krieg zieht, überlegt er dann nicht erstmal, ob tatsächlich seine Kriegs- Massen ausreichen gegen diejenigen, die gegen ihn heranrücken könnten. Also ich setze mich hin, ich überlege, was habe ich vor und was sind die Konsequenzen, beziehungsweise was muss ich alles bedacht haben, wenn ich diesen Plan weiter verfolge.
Und das sind zwei klasse Beispiele, die ich auch so im Buch der Sprichwörter vermuten würde. Das ist so ein klassisches Beispiel, wie Weisheit erklärt werden kann. Vernünftig nach Ordnung denken, logisch durchdenken, eine Ordnung sehen, sehen, was möglich ist, umsetzen. Schöne Beispiele für Weisheit. Jetzt ist aber am Sonntag so sind diese beiden schönen Beispiele für Weisheit ja umrahmt von so etwas anscheinend Unweisem. Eben, was wir angesprochen hatten am Anfang, dieses Geringachten der Familie. Das würde das Alte Testament nie als eine weise Handlung definieren. Und am Ende diese ganz klare Aussage, ja und nebenbei, wenn einer von euch mein Jünger sein will, dann muss er seinen ganzen Besitz aufgeben. Im Alten Testament wäre es ja sogar so, dass Weisheit eigentlich zum Reichtum führt. Und hier führt diese weise Einsicht der Nachfolge dazu, dass man den ganzen Reichtum in dieser Welt verliert.
Genau, in dieser Welt. Und damit können wir auch gut anschließen an das, was wir in den vergangenen Wochen ja schon gehört haben, gelesen haben. Dass es nämlich auch darum geht, nicht auf dieser Erde reich zu werden, sondern einen anderen Besitz sich zu erwerben, das Herz daran zu hängen, was unvergänglich ist. Und das im Übrigen war ja genau das Problem auch mit diesem Narren, der all seine Ernte in eine einfach größere Scheune einfahren wollte. Der hat eben nur bedacht, dass er sich hier Reichtum verschafft, aber nicht, dass das, was er sich hier auffüllt, einfach für das Kommende nicht reicht. Und das ist genau der Punkt. Es geht darum, bei der Frage danach, bin ich denn bereit, eigentlich auf Gottes Pläne mich einzulassen? Ja, mich von ihm berufen zu lassen, in die Nachfolge einzutreten, bin ich bereit, die Konsequenzen zu tragen und habe ich auch im Kopf, für was ich das eigentlich tue, die Nachfolge und damit aber auch das Ziel, das Reich Gottes zu erlangen und tatsächlich dort auch in Freude und in Reichtum, hört sich vielleicht blöd an, aber doch in eine Situation zu kommen, wo das, was ich hier zurückgelassen habe, quasi vielfach auf mich wartet.
So ist, finde ich, im Endeffekt die erste Lesung ein wunderbarer Schlüssel für das Evangelium. Denn diese Radikalität, die da im Evangelium von Jesus gefordert wird, ist doch wunderbar eingeleitet durch die Idee, ja, Gottes Pläne sind eben nicht einfach zu verstehen und manchmal erschließen sie sich eben nur durch Gebet, durch die Hingabe und sagen, ja, wenn das dein Wille ist, Gott, dann geschehe es so. Dann begibt man sich in die Nachfolge im vollen Vertrauen, was immer noch schwer ist, aber in Beziehung.
So, und jetzt kommen wir zum dritten Text. Nachdem wir schon gehört haben, die Pläne sind unergründlich, ich muss um das Geschenk der Weisheit bitten, ich muss auch abwägen, ob ich eigene Pläne schmiede oder ob ich bereit bin, mich Gottes Plänen anzuvertrauen, gibt es im dritten Text aus einem Brief, den wir ansonsten auch gar nicht lesen im Kirchenjahr, jetzt einen klaren Appell des uns gut vertrauten Paulus, der tatsächlich, sagen wir mal, jemandem die Pläne Gottes versucht zu erschließen. Und das in einem ganz besonderen Fall.
Ganz kurz zur Szenerie. Der Brief teilt uns eben mit, dass Paulus im Gefängnis ist, sei es in Ephesus oder in Rom. Und dort im Gefängnis, das muss man sich nicht so vorstellen wie eine Justizvollzugsanstalt, sondern da waren auch Leute, die ihn besuchen durften, die ihm dienen durften. Genau eben da hat er einen Sklaven. Beziehungsweise von jemand anderem ist ein Sklave weggerannt zu Paulus. Und dieser Sklave hat Paulus gedient. Und Paulus schreibt selbst, er ist wie ein Vater für diesen Sklaven geworden und hat eine ganz besondere Beziehung zu ihm aufgebaut. Und aus dieser Beziehung heraus schreibt er nun zu dem Sklavenbesitzer, der ein guter alter Bekannter von Paulus ist.
Dieser Sklavenbesitzer heißt Philemon. Das ist auch der Leiter einer kleinen Hausgemeinde. Das wird irgendwie deutlich. Und dessen Sklave Onesimus, Paulus spricht eben am Anfang des Lesungstextes über sein Kind Onesimus. Also er sagt, ich bitte dich für mein Kind Onesimus, dem ich im Gefängnis zum Vater geworden bin. Also das ist nochmal die Beziehung, die du schon zum Ausdruck gebracht hast. Der Paulus versucht jetzt in gewisser Weise zu vermitteln zwischen Philemon und Onesimus, wohl wissend, dass diese Situation irgendwie zu einer sinnvollen Lösung kommen kann. Denn man muss schon einmal auch für den Hintergrund wissen, ein Sklave, der seinem Herrn entlaufen ist, der also geflüchtet ist, der hat mit harten Sanktionen zu rechnen. Das heißt, es ist keine Das heißt, es ist keine einfache Situation und die Situation wird dadurch auch noch weniger einfach, weil der Paulus an der Stelle so quasi von dem Onesimus in gewisser Weise Besitz ergreift, beziehungsweise so sehr für ihn Partei ergreift.
Das wird auch sehr, sehr schön deutlich im Vers 14, den hört ihr dann am Sonntag, wo Paulus ganz deutlich sagt, ich kann im Endeffekt und ich will auch gar nichts ohne deine Zustimmung tun. Das ist dein Sklave. Und das hört sich natürlich an unseren Ohren furchtbar an. Ein Christ sagt zu einem anderen Christen, ja, der dritte Christ, das ist dein Sklave. Jetzt entscheid du. Du hast die Entscheidungskraft. Aber das ist hier die besondere Wendung, die man besonders wertschätzen kann im Philemon. Wir können jetzt alle sagen, ja, da reden wir über Sklaven. Und Onesimus bleibt auch Sklave. Das wird gar nicht abgesprochen. Aber Paulus wertet ihn unglaublich in seinem Brief auf und damit auch jetzt schon in seinem Status bei seiner Rückkehr in der Gemeinde, wenn Philemon der Argumentation von Paulus folgt.
Vielleicht ist es wichtig, dass wir nicht genau wissen, ob der Onesimus vorher schon Christ war oder tatsächlich durch die Begegnung des Paulus jetzt erst zum Christ geworden ist. Aber das Endergebnis ist entscheidend. Wir haben den Philemon, der Christ ist. Wir haben den Onesimus, der Christ ist. Und jetzt ist wichtig, was Paulus in Vers 15 tatsächlich sagt. Also im Prinzip geht es um die Frage, wo gehört der Onesimus hin? Und er sagt dann in Vers 15, denn vielleicht wurde er, Onesimus, deshalb eine Weile von dir getrennt, damit du ihn für ewig zurückerhältst. Und vielleicht nehmen wir den 16er noch dazu, nicht mehr als Sklaven, sondern als weit mehr als geliebten Bruder.
Paulus hätte ja auch ganz einfach sagen können, hör mal zu, ich bin Apostel von Gottes Gnaden. Ich sag dir jetzt, das ist nicht mehr dein Sklave, das ist dein geliebter Bruder, kümmere dich gut um ihn. Punkt. Macht er nicht. Er argumentiert mit dem Status von Onesimus als geliebter Bruder und gibt eben die Entscheidung in die Hand von Philemon. Er hätte sozusagen unter seinem Brief auch noch schreiben können, Fußnote, vielleicht, wenn du schon mal den Galaterbrief gelesen hast, guck mal da sage ich auch, es gibt diese Unterscheidung nicht mehr.
Das wäre übrigens wirklich noch eine clevere Variante von Paulus gewesen, wenn er sich einfach nur noch selbst mit Fußnoten zitiert hätte. Aber auf der anderen Seite war es natürlich so viel abwechslungsreicher, seine Gedanken auch in unterschiedlicher Version zu formulieren. Paulus mogelt dem Philemon ja in gewisser Weise etwas unter mit diesem Vers 15. Vielleicht wurde er deshalb eine Weile von dir getrennt, damit du ihn für ewig zurückerhältst. Paulus versucht so ein bisschen zu formulieren, naja, guck doch mal, ist da drin nicht eigentlich Gottes Plan zu erkennen? Ja, weil ich will mich hier eigentlich nicht einmischen, aber wenn du mal genau drauf guckst, ist da nicht ein Dritter im Spiel?
Ich will es mal anders und schön formulieren, so nach dem Motto, die Entscheidung liegt voll bei dir. Aber vielleicht ist es ja ein Plan Gottes, der dahinter steckt.
Und das ist natürlich, also er führt das ja auch sofort. Er sagt, für mich ist er zum geliebten Bruder geworden. Er sagt dann, das ist er jedenfalls für mich. Um wie viel mehr dann für dich als Mensch und auch vor dem Herrn? Ja, also der holt er es nochmal doppelt rein. Er sagt, wenn der jetzt also einer von uns ist, ein Bruder, ja, für mich ist er das jedenfalls, dann ist er das doch für dich auch. Und für Gott sowieso, weil er, dieser Onesimus, ja ganz offenbar auch Christ ist.
Und nicht nur Christ, sondern in enger Beziehung zu beiden steht. Und das ist dann der Hammer, letzte Satz, Vers 17. Wenn du also mit mir Gemeinschaft hast, Entschuldigung für die Flapsigkeit, aber wir beide sind doch Buddies, wir haben doch eine Geschichte miteinander, dann nimm ihn auf wie mich. Philemon soll also in Onesimus Paulus erkennen und ihn so aufnehmen.
An der Stelle würde ich sagen, braucht es wahrscheinlich ein bisschen Weisheit beim Philemon, um diesen Plan Gottes ganz zu durchschauen. Aber das ist das, woran Paulus hier appelliert. Er sagt, wir sind doch im gemeinsamen Glauben groß geworden. Wir haben doch ein, teilen doch etwas miteinander. Und dieses, was wir teilen, das hilft doch zu erkennen, dass wir hier mehr erkennen müssen als das, was, Zitat aus Weisheit, auf der Hand liegt. Es geht um eine Sklavenbeziehung. Nein, das tut es jetzt eben nicht mehr. Es ist nicht mehr eine reine Sklavenbeziehung. Es ist die Beziehung, ja, von Hierarchie, auch wenn er zurückkehrt. Aber es ist auch die Beziehung von Gemeinschaft im Geiste Gottes. Und damit, du hast ja schon den Galaterbrief zitiert, ist es etwas, es gibt einen unterschiedlichen Umgang miteinander. Es gibt einen Umgang der Gemeinde in Jesus Christus, wo eben es keine Unterschiede geben darf. Gleichwohl kann es sein, dass es weiterhin Standesunterschiede gibt, da wo es um das normale Hauswesen etc. geht.
Eine schöne Übersetzung für das Wort Weisheit ist ja auch Ordnung. Und wir merken sehr stark bei der zweiten Lesung und bei dem Evangelium, dass christliche Nachfolge auch eine Neuordnung unserer Welt bedeutet. Eben eine andere göttliche, himmlische Weisheit, die wir anerkennen und die uns anders auf die Welt blicken lässt. Die eben andere Prioritäten setzt, was das Evangelium uns deutlich macht, und eben gesellschaftliche Realitäten in der Gemeinde auf den Kopf stellt. Siehe zweite Lesung.
Um diese alternativen, so sage ich mal, Pläne Gottes für uns zu erkennen und auch ihnen folgen zu können, so zeigen uns die drei Texte des Sonntags, braucht es die Gabe der Weisheit, braucht es aber auch unsere eigene Kraft, uns für diesen Plan oder diese Pläne Gottes bewusst zu entscheiden.
Und jetzt zum Ende dieser Folge laden wir euch wieder herzlich ein, unten in die Shownotes reinzuspringen. Dort könnt ihr die drei Texte nochmal in Ruhe nachlesen. Und dort findet ihr auch, wie gewohnt, die drei Links zu den drei Einzelkommentierungen, wenn ihr noch tiefer in die Texte einsteigen wollt. Und jetzt, Christelle, welchen Bibelvers nimmst du mit in den Sonntag?
Ich fand es gar nicht so einfach, weil ich irgendwie viele schöne Gedanken drin fand in den drei Texten. Nehme aber jetzt den zweiten Teil von Vers 16 aus dem Lesungstext aus dem Buch der Weisheit mit. Wir finden nur mit Mühe, was auf der Hand liegt. Und wer ergründet, was im Himmel ist? Ich finde, das ist irgendwie schön sinnfällig. Manchmal ist das Naheliegendste das, was wir irgendwie nicht verstehen schon. Und manchmal überfordert es uns schon, zu verstehen, was eigentlich in unserem direkten Umfeld passiert. Und dann aber in diesem Text ja zu entdecken, naja, und trotzdem dürfen wir darauf hoffen, selbst wir, die wir wirklich in diesem begrenzten Horizont und uns manchmal nicht zurechtfinden, dass wir doch trotzdem auch etwas vom großen Ganzen verstehen können. Und das gelingt eben nur mit einem Vertrauen darauf, dass wir mit Gott jemanden an unserer Seite haben, der uns hilft, das Naheliegende manchmal zu deuten, aber auch das ganz große Ganze zu verstehen. Und das ist für mich ein sehr vertrauensvoller Gedanke, der eigentlich oder vertrauensschaffender Gedanke, der dahinter liegt, dass es hilft, wenn ich auf Gott vertraue, mich im Chaos des Alltags zurechtzufinden, aber dass mir die Weisheit, die mir Gott hoffentlich immer wieder schenkt, mal in großen und mal in kleinen Portionen, dass die irgendwie auch hilft, ein Stück vom großen Ganzen immer mehr zu durchdringen.
Für mich ist ja dieser Satz aus dem Evangelium, dass man die Familie gering achten soll, immer wieder ein Schlag in den Magen. Deshalb bin ich umso glücklicher, dass da die zweite Lesung nebenan steht und daraus nehme ich etwas mit. Zweigeteilt. Denn einerseits finde ich es wunderbar, wie Paulus den Onesimus als sein Kind bezeichnet. Er ist ihm zum Vater geworden. Und er empfiehlt seinem Bruder Philemon, eben Onesimus als geliebten Bruder aufzunehmen. Das hat mir wieder vor Augen geführt, ja, als Kirche sind wir eigentlich eine himmlische neue Gesellschaftsordnung, in der wir als Familie miteinander uns begegnen. Und da lässt sich natürlich immer wieder zurückfragen, leben wir das? Begegne ich so meinen Brüdern und Schwestern im Glauben, die ich immer Brüder und Schwestern im Glauben nenne? Aber hat das Realität für mich in meinem Leben? Und genau diese Frage möchte ich mir am Sonntag eben stellen, wenn ich nach rechts und links gucke.
Wir wünschen euch jetzt einen gesegneten Sonntag und viel Freude beim Bibelentdecken.